HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Wirtschafts- und Sozialhistoriker Werner Plumpe. Seit ein paar Tagen läuft im Rahmen der diesjährigen Goethe-Festwoche im Frankfurter Goethe-Haus im Großen Hirschgraben die Ausstellung Goethe und das Geld, der Dichter und die moderne Wirtschaft. Zahlreiche Veranstaltungen des Schauspiels, des Geldmuseums, des Instituts für Stadtgeschichte und weitere gehen in Inszenierungen, Vorträgen und Lesungen der Frage nach, welche Verbindungen zwischen Goethes Finanzen und den aktuellen Debatten um die moderne Finanzwirtschaft bestehen. Am kommenden Donnerstag beschäftigt sich ein Vortrag im Commerzbank-Hochhaus unter dem Titel Krise und Aufbruch dezidiert mit der Wirtschaft der Goethezeit. Gehalten wird er von Werner Plumpe. Er lehrt Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Und ich freue mich sehr, Herr Plumpe, Sie heute hier am Doppelkopftisch begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Plumpe, lassen Sie uns gleich mal in das Thema einsteigen. Man hat die Goethezeit ja wiederholt als eine Epoche der Transformation beschrieben. Was wälzte sich da gegen Ende des 18. Jahrhunderts um?
Wenn man das von heute her sieht, glaube ich, muss man diese Jahre, in denen Goethe gelebt hat, also 1749 bis 1832, als die eigentliche Gründungsphase unserer modernen Gesellschaft ansehen. Die hergekommene, traditionell überlieferte Welt. Otto Brunner spricht in einem Aufsatz gar von der homerischen Welt, die von homerischen Zeiten bis in das 18. Jahrhundert hineingereicht habe. Die geht zu Ende, sie läuft aus. Der deutlichste Ausdruck dieses Wandels ist sicher die Französische Revolution, mit der das Ancien Regime untergeht und etwas Neues beginnt. Wir wissen, was da an Neuem entstanden ist. Und insofern ist für uns das eine Transformation mit vergleichbar gut kalkulierbaren Zügen. Für die Teilnehmer seiner Zeit war das natürlich alles nicht so übersehbar. Für die ging eine alte, gewohnte Welt unter. Und was kam, das war ja noch gar nicht so klar.
Das wollte ich gerade fragen. Wie groß waren denn die Verunsicherungen der damaligen Zeitgenossen angesichts dieser ja doch grundstürzenden Veränderungen?
Ich glaube, sie waren schon sehr, sehr groß, denn sie mussten sich, oder man kann sich vorstellen, wenn man hier Frankfurt als ein Beispiel nimmt, dann kann man sehen, dass sehr vieles im Grunde im Alltagsleben und im Lebensvollzug den Menschen vorgeschrieben war. Da hat man sich im 18. Jahrhundert schon nicht mehr so dran gehalten, aber die Stadt war in ständische Gruppen eingeteilt, man gehörte eben zu einer bestimmten dieser Gruppen. Es gab Vorschriften.
Also es gab Hierarchien, auch die festgegliedert waren.
Ne? Natürlich. Man musste sich verhalten, entsprechend des Standes, zu dem man gehörte. Es gab Kleider- und Essensvorschriften, es war festgelegt, welche Stoffe sie verwenden durften, wenn sie heirateten, wenn eine Taufe war.
Zu welchem Stand man jeweils gehörte.
Genau, es war vorgeschrieben, wie viel Geld man für Festlichkeiten und anderes ausgeben
konnte. Das gab ja auch Sicherheit.
Sicher, das war für die Menschen eine Form der Zugehörigkeit, der Inklusion, der festen Einbeziehung. Das löst sich auf. Und das wird von dem einen oder anderen sicher auch als Verunsicherung empfunden. Viele andere sehen darin natürlich eine Chance. Das, was wir heute unter Individualismus manchmal etwas belächeln oder zum Teil auch kritisch sehen, das ist natürlich für viele auch das erste Mal die Chance gewesen, Dinge zu tun, die sie nach ihrer eigenen Rationalität wollen und nicht mehr nach den Vorschriften einer Gesellschaft, auf deren Struktur sie eigentlich keinen Einfluss haben.
Herr Plumpe, wenn Sie sagen, diese ständischen Hierarchien lösten sich auf, was heißt das? Was bewirkten diese neuen Konsumchancen, die sich da auftaten? Besitz und Bildung wurden plötzlich ja wichtiger. Wie wirkte sich das hier in Frankfurt speziell aus?
Das kann man vielleicht sogar am Beispiel von der Familie Goethe ganz gut machen. Der Großvater, der ja den Reichtum in die Familie brachte, der kam als Wanderschneider nach Frankfurt, nach einer Vorgeschichte in Frankreich, wo er das eine oder andere gelernt hatte, kam aber als mehr oder weniger armer Mensch hier in die Stadt hinein und hat sich dann als Modeschneider der Frankfurter Damenwelt einigermaßen gut behaupten können, ist auf diese Weise ein reicher Mensch geworden, hat eine Wirtin, eine Hotelierswirtin, Witwe, von der Zeil geheiratet, vom Weidenhof. Und dann, als er starb, sehr viel Geld hinterlassen, war Frankfurter Bürger, er war aber eben Handwerker und gehörte von daher nicht zu den vornehmen Ständen der Stadt. Er war aber eben ein reicher Bürger bereits, der es seinem Sohn, eben dem Vater von unserem Goethe ermöglichen konnte, eine akademische Bildung zu bekommen.
Das heißt, er hatte auch einiges dann geerbt, Goethes Vater von
ihm? Ja, sehr viel. Einige Säcke Silber waren unter dem Bett des Großvaters, als dieser starb. Der es ermöglicht, diesem Sohn dann eben aufzusteigen. Er bekommt eine akademische Bildung, seinerzeit noch Voraussetzung dafür, um aufzusteigen, aber er ist gleichzeitig ein reicher Mann. Und in Frankfurt spielt der Reichtum eine immer größere Rolle. Viele der aufsteigenden Familien des 18. Jahrhunderts kommen aus dem Handel und aus der Bankenwelt. Sie gehören nicht zu den alten führenden Familien des ersten Standes der
Patrizierschaft.
Da gehören sie nicht dazu, sondern sie kommen aus dem Handel und aus der Bankenwelt hoch, aber sind plötzlich reich und geben den Ton an. Und nach und nach verblasst das Alte Konsumieren, das Neue entsteht. Und das muss man sich einfach ganz handfest vorstellen. Es passiert jetzt, dass die Menschen sich ihre Wohnungen schön einrichten, dass man sich Besteck kauft, dass man sich Teller kauft.
Lebensart,
dass man Lebensart entwickelt, dass man Bilder, kleine Bilder hat, dass in den Wohnungen, in den Häusern der Menschen Bilder hängen. Nicht mehr die großen, wenn man so will, Schinken, die der Adel und der Klerus aus Repräsentationsgründen hatte, sondern jetzt gehört es zur bürgerlichen Wohlanständigkeit, kleine Bilder zu besitzen, die man auch zu Hause zeigen kann. Das ließe sich sehr weit fortsetzen, wenn man sich etwa Nachlassinventare der Zeit anschaut oder Aussteuerlisten, dann merkt man, in diesem Jahrhundert spielt der alltägliche Konsum plötzlich eine sehr große Rolle und da ist das Geld sehr viel entscheidender.
Kann man sagen, dass die Stadt sich zu einer Art Kapitalsammelplatz entwickelte, weil das Bankenwesen und das Finanzwesen ja einen unheimlichen Aufschwung erlebte hier?
Das kann man sicher sagen. Frankfurt war ja als Messeplatz immer auch ein gewisserweise Bankplatz, weil wegen der vielen verschiedenen Münzsorten, die es gab, mussten auf den Messen halt eben auch Bankdienstleistungen angeboten werden, damit man tauschen konnte, damit Wechsel gezogen werden konnten und Ähnliches. Das nimmt im 18. Jahrhundert insgesamt einen großen Aufschwung. Das hat nicht allein etwas mit Frankfurt zu tun, sondern mit der Weltwirtschaft, die das im 18. Jahrhundert insgesamt sich deutlich positiv entwickelt. Sehr viel mehr Waren kommen nach Europa, die berühmten Kolonialwaren, die jetzt aller Orten zu einem in der Regel einigermaßen erschwinglichen Preis zur Verfügung stehen. Das führt dazu, dass der Handel aufsteigt. Die Staaten verschulden sich, ist auch eine Chance. Die Bethmanns werden damit groß, dass sie ebenfalls aus dem Handel kommen, schauen, dass sie
Staatsanleihen kaufen.
Im Staatsfinanzierungsgeschäft eine Rolle spielen und damit verdienen sie sehr, sehr viel Geld. Und das ist insofern dann auch ein Nebenprodukt der Moderne, wenn man so will, dass eben Frankfurter Handels- und Bankhäuser aufsteigen und Frankfurt sicher zum ersten Platz für Staatsanleihen und auch für Bankdienstleistungen im Deutschen Reich in dieser Zeit schon wird.
Wenn wir diese schnöde Sphäre des Mammons mal verlassen, Herr Plumpe, welche Rolle kam denn der Bildung zu, speziell also diesem erstarkenden Zeitungs- und Buchwesen?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die man sicher kurz nur schwer beantworten kann. Aber vielleicht gibt es einen Hinweis, den man geben kann. Wenn es, wovon wir eben sprachen, diese traditionellen Orientierungen nicht mehr gibt, wenn ihnen also nicht mehr vorgeschrieben wird, das und das musst du tragen, das und das darfst du essen, das und das sollst du lesen, so und so musst du dich verhalten, das und das ist schicklich, dann ist ja die Frage, woher beziehe ich nun meine Orientierung? Und wenn die Gesellschaft sie mir nicht mehr vorgibt, mein Stand sie mir nicht mehr vorgibt, dann ist es ja eine Frage meiner eigenen Bildung, wie ich mich verhalte. Dann wird mir mein Verhalten persönlich zugerechnet. Vorher wurde mal gesagt, der verhält sich ständig oder eben nicht ziemlich ständig angemessen. Jetzt wird es mir zugerechnet. Und insofern gewinnt die Bildung für die Steuerung des Alltagsverhaltens eine sehr, sehr große Bedeutung. Man muss zeigen, dass man, das ist ein Begriff dieser Zeit, ein Mensch von Geschmack ist, dass man eine Bildung hat, dass man sich auskennt, dass man urteilsfähig ist in Fragen eben des Alltagsverhaltens, aber auch in Fragen der Kunst, der Musik und in anderen Dingen. Von daher muss man sich vorstellen, ist die Bildung wahrscheinlich die entscheidende Handlungsressource der Zeit und die hängt natürlich an der Lektüre. Dass die Buchproduktion in dieser Zeit so stark zunimmt, dass Zeitschriften gegründet werden in einer bis dato eigentlich unvorstellbaren Anzahl, all das deutet darauf hin, dass die Menschen das auch so empfunden haben, also dass man nach Stoff suchte, um sich orientieren zu können.
Herr Plumpe, Sie haben vorhin schon kurz den Lebensstil, die Situation im Hause Goethe geschildert. Was weiß man denn darüber? Ist Goethe, sagen wir mal, mit dem neuen unternehmerischen Geist damals aufgewachsen? Wie war zum Beispiel sein Vater zu Hause? War er eher so ein Hausverwalter? Er hatte ja diese große Erbschaft, Sie haben es vorhin erzählt, gemacht. Was war das für eine Situation?
Das ist ganz spannend. Goethe ist ja, wenn man so will, ein reicher Erbe gewesen, einem strengen Sinne eigentlich selber nicht erwerben musste. Den Erwerb in der Familie Goethe hat vor allen Dingen der Großvater, also der Schneider, betrieben, der ein wirklich erfolgreicher Unternehmer war, der sich im Übrigen, auch das zum Untergang der alten Welt, selbstverständlich nicht an die Zunftregeln hielt, sondern mehr Gesellen beschäftigte als die Zunft.
Vielleicht auch deshalb erfolgreich erlaubte, war.
Auch deshalb erfolgreich war. Das eben ist auch ein wichtiges Moment im Wandel, dass man einfach feststellt, man ist erfolgreicher, wenn man flexibler, man
überschreitet offener, die traditionellen
liberaler
Grenzen,
schlicht und einfach ist, wenn man darüber hinausgeht. Goethes Vater hätte, glaube ich, gerne eine politisch wichtige Rolle gespielt in Frankfurt, aber es sind einige dumme Zufälle, wenn man
im
so will,
Rat der Stadt, oder?
Genau, die ihn verhindert haben. Er wird Doktor beider Rechte in Leipzig und will sich hier in Frankfurt auch niederlassen, wird dann auf eigenes Betreiben, aber in keiner Weise korrupt, auch zum kaiserlichen Rat, nur dummerweise des Kaisers, der gewählt worden ist, anstelle des Habsburgers, der dann relativ bald stirbt. Und dann hat er einen Titel, aber er ist eben nicht mehr bei den Habsburger Kaisern. Den hat er da nicht her. Und insofern steht er da mit dem Titel des kaiserlichen Rates, kann aber nicht so richtig was mit anfangen. Eine Karriere im Rat der Stadt ist ihm versagt, weil sein Stiefbruder auf die Ratsbank für die Handwerker, er ist ja Zinngießer, auf die Ratsbank für die Handwerker kommt. Und so ist dieser im Grunde sehr ehrgeizige Mann, Johann Caspar Goethe, plötzlich dazu verdammt, ein Haus zu führen. Das tut er mit großer Hingabe. Das Liber Domesticus, also das Haushaltsbuch, das er geführt hat, ist ja eine unserer wichtigsten Quellen, um das Konsumverhalten im Hause Goethes, aber auch die Erziehung der Kinder im Detail rekonstruieren zu können. Und da kann man sehen, dass Goethes Vater im Grunde genommen eine Art wirkliche Mischexistenz zwischen Tradition und Moderne darstellt. Er lebt vom Geld des Vaters, das dieser durch Unternehmergeist erworben hat, führt aber im Grunde ein ganzes Haus, wie es die Tradition noch gekannt hat. Wenn man so will, das Haus als Gesamtkunstwerk. Am Hirschgraben entsteht es mit Bildern, mit schöner Einrichtung, mit einem repräsentativen Treppenhaus. Er widmet sich intensiv der Erziehung der eigenen Kinder, was diesen nicht immer unbedingt gefallen hat. Goethe Junior jedenfalls beklagt sich ja später ein bisschen über den Vater und einige seiner Freunde haben den alten Goethe sehr negativ dargestellt, was aber wohl nicht so zutrifft. Er war ein Mann, der ein Haus geführt hat auf der Basis des Erwerbs des Großvaters, der aber auch wollte, dass sein eigener Sohn zum Erwerb neigt, der aber bei aller Kritik des Vaters wohl eher auch in die Richtung ging, eine ästhetische Existenz zu führen.
Sie haben von diesem pädagogisch ausgerichteten Gesamtkunstwerk gesprochen, in dem Goethe, in dem Hause Goethe aufgewachsen ist. Wie würden Sie denn abschließend Goethes, ja sagen wir mal, ökonomisches Lebensmodell beschreiben? Hat er eher diese konservativen Ideale des Vaters fortgeführt?
Ich glaube, bei Goethe, das ist für die deutsche Bildungsgeschichte insgesamt sehr, sehr interessant, finden wir eine ganz eigentümliche Mischung. Er ist auf der einen Seite jemand, der bürgerliche Tugenden der Bildung, der Autonomie sehr stark betont. Auf der anderen Seite weiß er, dass diese Autonomie, vor allen Dingen der ästhetischen Existenz, davon abhängt, dass man den materiellen Spielraum dazu hat, es zu tun. Dieser materielle Spielraum ist aber wiederum in seinem Fall durch Erbschaft, später sicher auch durch das Verdienst, das er beim Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach hatte, ermöglicht worden und dann durch die eigenen Einnahmen, die er aus seinen Publikationen hatte. Aber ihm ist im Grunde genommen klar, dass der Erwerb, das Vermögen eine Voraussetzung für Autonomie ist. Und insofern gibt es bei ihm eine, meiner Ansicht nach, ganz, ganz interessante Haltung, die darauf hinausläuft zu sagen, dass eine zu starke Ökonomisierung, eine zu starke Unterordnung unter den Erwerb die eigene ästhetische Autonomie in Frage stellt. Und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt, der auch in die deutsche Bildungsgeschichte sehr eingegangen ist, dass man den Erwerb für etwas Notwendiges hält, eine Voraussetzung dafür, der aber nicht die eigene ästhetische Welt affizieren darf. Sie darf auf keinen Fall in den Zwang geraten, dass man die Ästhetik dem unterordnen muss, dass man im bösen Fall gesagt zum Schreiber wird oder dass man darauf achtet, den öffentlichen Beifall zu bekommen, um Einnahmen zu haben und dabei seine ästhetische Seele verliert.
Stichwort ästhetische Seele, Herr Plumpe, jetzt ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt für eine erste Musik. Was haben Sie uns mitgebracht?
Ja, ich habe mitgebracht Stücke aus den Liedern ohne Worte von Mendelssohn Bartholdy, die ja ein sehr umfangreiches Werk, insgesamt sind das ja 48 Stücke, die auch während seines gesamten gar nicht so langen Lebens, er hat ja von 1809 bis 1847 nur gelebt, entstanden sind. Und es mag gut sein, dass einige dieser Stücke, vielleicht auch das erste, was wir gleich hören werden, er im Hause des Johann Wolfgang Goethe schon gespielt hat. Mendelssohn war ja mehrfach bei Goethe. Über Zelter und die Berliner Singakademie war er mit Goethe bekannt und hat dort öfter sich aufgehalten, vorgespielt. Und Goethe war ein Bewunderer des jungen Mendelssohn. Allein deshalb hatte sich angeboten, auf diese Lieder ohne Worte zu gehen. Aber zum anderen sind sie mir auch sehr nahe. Ich höre sie sehr gerne. Sie drücken sehr viel.
Sie haben auch eine persönliche Beziehung zu dieser Musik.
Ja, sie drücken
Musik,
sehr viel. Ich liebe das deutsche Kunstlied außerordentlich. Und Lieder ohne Worte haben dann den Vorteil, dass man sie jetzt wirklich ohne Worte und ohne große inhaltliche Erklärung anhören kann. Sie sind einfach so, dass sie mich sehr gefühlsmäßig sehr gut erreichen können. Ich sitze dann und kann fast ein bisschen träumen, wenn ich das höre. Und vielleicht teilt sich das ja dem Hörer hier auch mit.
Sie hörten die süßen Erinnerungen aus Mendelssohn Bartholdys Lieder ohne Worte, gespielt von Ilse von Alpenheim. Ausgesucht hat sich diese Musik mein heutiger Doppelkopfgast, der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe, im Doppelkopfgespräch auf HR2 Kultur mit Peter Kemper. Herr Plumpe, nach unserem einleitenden Ausflug in die Ökonomie der Goethezeit würde ich jetzt gern ein wenig genauer auf das Fach zu sprechen kommen, das Sie seit 1999 an der Johann Wolfgang Goethe-Universität lehren. Ich glaube, einen besseren Standort mit Blick auf die Bankenskyline von Ihrem Büro aus kann man sich als Wirtschaftshistoriker doch eigentlich gar nicht wünschen, oder?
Nein, Frankfurt ist sicher eine Stadt, die nicht nur durch die Menschen, die hier leben und die hier arbeiten, sondern auch durch alles, durch die ganze Struktur, durch das Erscheinungsbild und eben auch durch die Hochhäuser im Grunde genommen regelrecht danach ruft, erforscht meine Geschichte, erforscht die Geschichte der Wirtschaft. Was waren die treibenden Kräfte, die Dynamiken, die diese Stadt in dieser Weise hervorgebracht haben? Das ist schon wahr.
Das heißt, die Bankentürme sorgen auch für eine Art wissenschaftliche Inspiration?
Ja, sie sind jedenfalls Symbole einer Geschichte, die zu erzählen sich lohnt. Es sind ja keine kleinen Hütten, die da stehen, sondern es sind ja in gewisser Weise Ikonen der Moderne, der modernen Architektur.
Kathedralen
der Finanzwelt. Und es ist natürlich eine Welt nicht ohne Reiz, die keine großen Kathedralen im sakralen Sinne mehr baut, sondern derartige Paläste sich dorthin stellt. Das zu erforschen, das reizt mich in der Tat. Ja.
Herr Plumpe, Sie wurden 1954 in Bielefeld geboren und machten 1973 das Abitur dann in Recklinghausen. Wann haben Sie diese Leidenschaft für Wirtschaft und sozialhistorische Fragen zum ersten Mal gespürt? Was war das für eine Situation in Ihrer Studienzeit beispielsweise?
Ja, da kommen zwei verschiedene Dinge zusammen, die vielleicht zufällig sind, die dann aber, wie das immer im Leben so ist, es fängt als Zufall an und verdauert sich dann auf die eine oder andere Weise. Ich war schon als Schüler, das können Sie sich vorstellen, natürlich sehr stark von der Studentenbewegung beeindruckt. Die waren einfach cool aus unserer Sicht, was die aus Recklinghäuser Sicht in Bochum veranstalteten, vor allen Dingen rote Punktaktionen, sich vom Wasserwerfer bespritzen lassen. Da waren wir regelrecht neidisch darauf. Und es lag einfach in der Luft, dass man sich mit marxistischen
Kritik der politischen Ökonomie
damit beschäftigt hat. Ja. Das war einfach klar. Und von daher war auch ganz eindeutig, das merkte man schon im Geschichtsunterricht auf dem Gymnasium, dass den Erzählungen des Geschichtslehrers eine Wirtschaftserzählung entgegengesetzt werden musste, eine von wirtschaftlicher Herrschaft, von Ausbeutung, von all diesen Dingen. Das spielte eine ganz große Rolle. Insofern habe ich mir schon als Oberschüler, das ist jetzt gar nicht übertrieben, von meinen Eltern zu Weihnachten, als ich soweit war, dann immer 10 Bände der MEW-Ausgabe schenken lassen, die ich heute noch besitze.
Komplett,
komplett. Das ging seinerzeit, also da waren die Verhältnisse zwischen der Bundesrepublik, der DDR so.
Ja, die waren ja auch nicht teuer, ne?
Nein,
hochsubventioniert.
Das ging, genau, das war möglich. Also von daher war eine gewisse Neigung in diese Richtung ohnehin vorhanden. Und an der Universität ist mir dann mehr oder weniger der Zufall passiert, dass dass ich im ersten Semester gefragt worden bin, ob ich nicht studentische Hilfskraft in der Wirtschaftsgeschichte werden möchte. Und das habe ich natürlich dann gleich getan. Da fühlt man sich als Erstsemester, das können Sie sich vorstellen, einigermaßen gebauchpinselt, natürlich, wenn man so etwas wird. Und von daher hat sich das dann auf diese Weise verdichtet, weil mit dem Interesse, was vielleicht schon da war, auf der anderen Seite sich dann eine konkrete Entwicklungschance verbunden hat.
Wenn man das mal ganz grundsätzlich betrachtet, Herr Plumpe, inwieweit taugt die Wirtschaftsgeschichte, das Studium der Wirtschaftsgeschichte zum Verständnis der aktuellen wirtschaftlichen Lage?
Ich glaube, das tut es in mehrerer Hinsicht, und zwar vielleicht gar nicht so sehr in der Hinsicht, dass man in der Geschichte nachschauen kann, wie ist es denn früher passiert, was kann man daraus jetzt lernen, welche Rezepte gibt das. So eindeutig ist ja Geschichte und auch Wirtschaftsgeschichte nicht. Was man aber sagen kann, ist, dass die Geschichte, gerade auch die Wirtschaftsgeschichte, eine Art Labor der Möglichkeiten uns vorführt. Sie hilft uns nicht, unsere heutigen Entscheidungen zu treffen, aber sie zeigt uns in gewisser Weise, wie Menschen in anderen Konstellationen entschieden haben. Und da kann man sehen, dass sich ökonomische Problemlagen, wie wir sie heute haben, häufiger finden. Spekulationskrisen gibt es eigentlich aus der gesamten Geschichte der Menschheit, Wirtschaftskrisen ohnehin. Die ändern mit dem 19. Jahrhundert ihren Charakter, aber das gehört zum festen Wissensbestand der Menschheit, dass es Krisen gibt, dass man mit denen umgehen können muss. Und das kann man lernen, wenn man sich das anschaut, dass man sieht, wie Menschen in verschiedenen Konstellationen unterschiedlich damit umgehen können, solche Krisenphänomene zu bewältigen.
Das heißt, im Grunde durch historische Kenntnis, durch historische Vergleiche kann man auch die aktuelle Situation ein bisschen entdramatisieren. So schlimm ist das ja gar nicht, so neu ist das vor allen Dingen auch nicht. Das gab es schon mal und es ist damals auch nicht schiefgegangen.
Ja, man könnte das mit Jakob Burckhardt sagen, nicht Geschichte macht nicht klug für morgen, sondern weise für immer. Also es gibt einem auf jeden Fall eine etwas größere Distanz. Das sagt sich als Wissenschaftler leicht, als Politiker oder als Mensch, der in der Wirtschaft arbeitet, muss man handeln. Und insofern kann man gar nicht so distanziert sein. Aber aus der Sicht der Wissenschaft ist eben diese Möglichkeit, ein bisschen einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, nicht jede Entscheidung hat etwas Apokalyptisches oder Endgültiges, sondern man sieht einfach, wenn man dies tut, dann kann das passieren und dann kann jenes passieren. Und man muss schauen, wie sich das dann insgesamt wieder zusammenfügt.
Das heißt, man hat viele Optionen im Grunde.
Genau. Und man lernt durch diese Distanz, das ein wenig gelassener vielleicht dann hinzunehmen. Aber wie gesagt, das ist eine Beobachterperspektive. Und man kann von aktiv Handelnden das vielleicht nicht unbedingt
die Kontemplation erwarten,
so zu sein. Ja. Sie könnten aber, wenn Sie diese Informationen haben, vielleicht ein bisschen gelassener an diese Dinge herangehen.
Ja. Als Historiker sind Sie nicht nur durch Marx, das haben wir eben schon gehört, beeinflusst, sondern auch von der Systemtheorie Niklas Luhmanns. Rührt daher vielleicht Ihre Überzeugung, dass zum Beispiel individuelle Schuldzuweisungen, jetzt auch in der aktuellen Finanzkrise, bei der Analyse von Krisensituationen eigentlich wenig weiterhelfen, weil eigentlich die Gründe für die Krise letztendlich in der Komplexität des Systems liegen, also sich nicht wirklich steuern lassen.
Ja, aber da muss man vielleicht gar nicht so sehr hin zu Luhmann gehen. Bei Luhmann wäre man eher mit dem, was ich vorher gesagt habe, also über Kontingenzgelassenheit vielleicht, sondern das sagt Marx ja auch selber schon. Marx hat das ja alles sehr aufmerksam beobachtet und in den 1850er Jahren merkt er bei der ersten sogenannten großen Weltwirtschaftskrise von 1857, dass die Dinge sich so oft wiederholen, dass Wirtschaftskrisen in einem solchen Rhythmus kommen, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, sie dem Verhalten Einzelner zuzuschreiben. Das gibt es natürlich. Es wäre vollständig falsch zu sagen, dass es, wenn man die Ursächlichkeit bestreitet, Phänomene wie Gier oder wie Durchstecherei, Betrügerei, Korruption oder Ähnliches gar nicht gibt. Das ist auf jeden Fall zu beobachten. Darum geht es aber nicht, sagt Marx, sondern der eigentliche Punkt ist, wenn das denn rhythmisch passiert, wenn es immer wiederkehrt, dann liegt es vielleicht gar nicht am Einzelnen, sondern dann ist das eine Eigenschaft dieses Wirtschaftssystems. Und das ist ja eine sehr kluge Beobachtung, die er gemacht hat, und die würde einen dann auch in gewisser Weise auf andere Fährten lenken. Man würde sich nicht so sehr jetzt dem immer feststellbaren Fehlverhalten auf die Spur setzen, sondern sich eher mit der Frage beschäftigen, was bedeutet das eigentlich, wenn ein Wirtschaftssystem regelmäßig derartige Eruptionen hervorbringt.
Er spricht ja auch von den Charaktermasken des Kapitals, die im Grunde austauschbar sind.
So ist das, genau.
Herr Plumpe, Sie haben einmal mit Blick auf die Top-Manager der deutschen DAX-Konzerne formuliert, ich darf Sie mal zitieren, aus den Treibern der Globalisierung sind Getriebene der Finanzmärkte geworden. Würden Sie sagen, das Geschehen auf den Finanzmärkten wird letztlich durch die Systemlogik der Märkte viel mehr gesteuert als von den Marktteilnehmern? Es spielt sich quasi hinter dem Rücken der Marktteilnehmer ab.
Ja, es ist etwas passiert und das ist jetzt dann eine historisch konkrete Aussage, dass darauf bezieht sich auch dieses Zitat, was wirklich eine ganz auffällige Entwicklung seit den 1980er Jahren ist. Bis in die 80er Jahre hinein war bei uns sehr, sehr einflussreich die sogenannte Deutschland AG. Das heißt, die meisten großen Unternehmen waren untereinander, miteinander verflochten über Banken und Versicherungen, aber auch über direkte Beteiligungen. Und insofern spielte der Kapitalmarkt für die Entwicklung der Unternehmen eigentlich keine so große Rolle. Das war ein deutscher Sonderfall. Die großen Unternehmen in den USA oder in Großbritannien waren insofern sehr viel kapitalmarktaffiner schon. Und man stellt in Deutschland fest, dass dieser Vorteil, man kann sich langfristig entwickeln und hängt nicht von der Börse ab, aber auf der anderen Seite auch ein Nachteil war, weil die Entwicklungsdynamik unter Umständen geringer war. Und insofern versuchte man hier herauszukommen und hat diese Deutschland AG peu à peu aufgelöst. Zum Schluss hat es die rot-grüne Regierung mit ihrer Steuergesetzgebung dann perfekt gemacht. Und dann hat man festgestellt, man hat eine Dynamik ins Haus bekommen, die die alte Art der Unternehmensführung, die man über Jahrhunderte in Deutschland seit den 1870er Jahren entwickelt hat, gar nicht mehr möglich macht. Plötzlich muss man sich selber vor diesen Märkten rechtfertigen, deren Struktur man selber als Befreiung empfunden hat. Plötzlich steht man selber vor der Gefahr einer feindlichen Übernahme.
Dann wurde die Geister nicht mehr los.
Man würde sie nicht mehr los. Nein, dann steht man vor den Analysten, die sagen, wie entwickelt sich denn euer Börsenkurs? Und diese Geister, die man dort gerufen hat, sind in der Zwischenzeit zu alltäglichen Gästen geworden, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und insofern ist natürlich auch jemand wie Josef Ackermann jemand, dem die Aktionäre böse sind, wenn der Börsenkurs sich nicht richtig entwickelt. Das wäre Hermann Josef Abs mit Sicherheit nicht passiert.
Ja. Damit sind wir ja schon mitten im Thema der aktuellen Debatte um die gegenwärtige Finanzmarktkrise. Das Thema wollen wir uns aber für den dritten Teil unseres Gesprächs vorbehalten. Herr Plumpe, was hören wir denn als zweite Musik, die Sie uns für dieses Doppelkopfgespräch mitgebracht haben?
Wir hören ein Stück in F-Dur, das Mendelssohn-Bartholdy gar nicht bezeichnet hat. Und das gilt für die Mehrzahl dieser Stücke, dass er sie nicht bezeichnet hat, sondern es ging wirklich darum, Lieder ohne Worte direkt im Grunde genommen für den Hörer und auf dessen emotionale Reaktion hin unmittelbar zu schreiben. Ja.
Ein Lied ohne Worte, in diesem Fall auch ohne Titel, in F-Dur von Mendelssohn-Bartholdy, Opus 85, ausgesucht hat sich diese Musik mein heutiger Doppelkopfgast, der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Werner Plumpe, der hier in Frankfurt an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität lehrt. Mein Name ist Peter Kemper. Herr Plumpe, man hört im Augenblick ja immer wieder die Behauptung, der entfesselte Kapitalismus sei verantwortlich für die gegenwärtige Finanz- bzw. Euro-Krise. Kann man das wirklich so pauschal sagen?
Das ist ein, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Punkt, weil man in unserer derzeitigen Situation über Krise ja sehr allgemein redet und man gar nicht so genau weiß, was man jetzt eigentlich damit genau bezeichnet. Und ein etwas distanzierterer Blick würde zunächst vielleicht ein bisschen davor warnen, zu stark in apokalyptischen Begriffen sich das alles vorzustellen, also so aufgeregt zu sein, jetzt bricht alles zusammen oder das geht gar nicht mehr oder das ist alles ganz schwierig. Alleine da zeigt ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte, dass unsere Situation heute hier in Deutschland auf jeden Fall doch vergleichsweise komfortabel ist. Das gilt für einige andere europäische Länder nicht, aber da muss man da sehr genau hinschauen, woran liegt das eigentlich. Wir hatten ein Platzen der Finanzblase im Jahre 2007, 2008, das ist in der Tat wahr. Aber auch da wissen wir in der Zwischenzeit, woran es gelegen hat. Man hat eben in den USA vor allen Dingen mit sehr viel billigem Geld und mit sehr niedrigen Zinsen eine Immobilienblase, die vielleicht sogar ein bisschen politisch gewollt war, weil ja in den USA über Immobilienpolitik auch Sozialpolitik getrieben worden ist, befördert.
Ne?
Und auf die sind Banken, die man vorher dereguliert hat, einfach, wenn man so will, eingestiegen. die haben gemerkt, da kann man sehr schnell sehr viel Geld verdienen und die haben das gemacht, das hat man ihnen erlaubt. Und insofern ist dort eine, wenn man so will, im Laufe der Zeit selbsttragende Blase entstanden, an der sehr viele Menschen sehr lange sehr viel Geld verdient haben. Das darf man ja gar nicht vergessen.
Also kann man doch fast zynisch sagen, der Kapitalismus funktioniert bestens.
Der hat dort funktioniert und der hätte ja auch funktioniert in der Krise. Als das dann geplatzt ist und als Lehman Brothers dann zusammengebrochen sind, da hat man ja gemerkt, wie den Kapitalisten bzw. den großen Banken plötzlich die Sause gegangen ist. Und was wir seither erleben, ist dann der zweite Akt, dass nämlich Staaten angefangen haben, in, wenn man so will, die kapitalistischen Mechanismen einzugreifen, zu sagen, hier herrschen systemische Risiken, die die Banken in der Regel aber selber definiert haben. Das müssen wir schützen. Und von daher sind Staaten wie etwa Irland, die ganz stark auf dieses Bankenmodell gesetzt haben, sich davon wirtschaftlich abhängig gemacht haben, plötzlich vor dem finanziellen Chaos, Ruin gestanden, weil sie ihre Banken gar nicht mehr mit den Mitteln, die sie selber hatten, retten konnten. Sie mussten dann eben Hilfen beanspruchen.
Man könnte doch sagen, Krisen sind sozusagen das Lebenselixier des Kapitalismus. Nur durch diese schöpferische Zerstörung kann er seine Dynamik eigentlich entfalten. Inwieweit ist denn da die aktuelle Krise etwas ganz Besonderes oder ist sie vielleicht gar nichts Besonderes?
Nein, ich glaube, wenn wir die aktuelle Krise uns anschauen, dann vielleicht noch, um den Gedanken von eben zu Ende zu führen, dann stellt man fest, dass die Wirtschaftskrise, die sich dann anschloss 2009, war ja vergleichsweise rasch überwunden. Und was wir jetzt haben, ist eine Krise der staatlichen Handlungsfähigkeit, die sich mit der Rettung zum Teil übernommen hat, die zum Teil aber, weil heute das Geld nicht mehr so locker sitzt, wie das eben früher der Fall war, vor dem Problem der Finanzierung ihrer Defizite steht. Und da muss man sehr genau unterscheiden. Eine Wirtschaftskrise im strengen Sinne haben wir zurzeit nicht, beziehungsweise ganz milde in bestimmten Teilen Europas ist das vielleicht etwas stärker ausgeprägt. Aber was wir vor allen Dingen haben, ist eine Krise der staatlichen Finanzierung und der staatlichen Handlungsfähigkeit. Während die Wirtschaftskrise selbst, die 2009 gewesen ist, danach ja relativ rasch wieder überwunden war und wir jetzt wahrscheinlich in den normalen konjunkturellen Zyklus zurückkehren, das heißt, wir werden nach dem Aufschwung auch wieder einen Abschwung, eine Krise haben. Das ist aber, wie Sie sagen, in der Tat der ganz normale Prozess, den man von unserer aktuellen Krise vielleicht auch ein bisschen trennen sollte.
Würden Sie sagen, wir haben zurzeit eine Vertrauenskrise der Banken untereinander? Sondern auch eine Vertrauenskrise, was staatliche Rettungsmaßnahmen angeht?
Ja, und zwar, glaube ich, in doppelter Hinsicht. Zum einen, glaube ich, haben wir eine Vertrauenskrise, weil sehr viele Menschen gemerkt haben, dass der Kapitalismus den Preis, den er eigentlich normalerweise hätte zahlen müssen, nämlich mit vielen Bankpleiten, nicht hat zahlen müssen, sondern dass die Krisenfolgen, wenn man so will, auf den Steuerzahler umgelastet worden sind. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Da wird von systemischen Risiken gesprochen. Das ist für viele Menschen, glaube ich, nicht so wirklich nachvollziehbar.
Systemische Risiken heißt, das ganze System würde kollabieren.
Genau. Das heißt in gewisser Weise auch, dass die Vertrauenskrise daherkommt, dass man eben apokalyptische Risiken beschreiben muss, damit man Milliardensummen zur Rettung mobilisieren kann.
Zur Rechtfertigung.
Genau. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt hat meiner Ansicht nach etwas damit zu tun, dass im Rahmen dieser Krisenbewältigung, das hat ja auch mit dem Euro zu tun, die Politik in kurzer Zeit sehr viele Dinge über Bord geworfen hat, die vorher, wenn man so will, wie in Stein gemeißelt waren, beziehungsweise geltendes Recht gewesen sind. Und auch da, glaube ich, ist eine Vertrauenskrise entstanden, die noch dadurch stärker wird, dass diese Maßnahmen ja bisher nicht zu einem wirklichen Ende der Krise geführt haben.
Sollte der Staat denn überhaupt versuchen, diese systemimmanente Instabilität des Kapitalismus zu bändigen um jeden Preis?
Nein, das kann er, glaube ich, auch gar nicht. Das wäre auch ganz falsch, wenn er das täte. Wir müssen ja, wenn wir die Krisen sehen, genauso sehen, dass sie ja immer nur eine Zeit da sind. Der Zyklus besteht ja nicht nur aus der Krise, sondern eben so aus dem Aufschwung. Und es ist für jeden, glaube ich, unmittelbar einsichtig, dass ein dauernd anhaltender Aufschwung letztlich sehr schnell, ich weiß nicht, wo enden würde. Das kann man sich mathematisch ausrechnen. Dann würden wir in den eigenen Produkten ersticken. Dass also Altes verbraucht, zerstört wird, durch Neues ersetzt wird, dass dies im Einzelnen auch krisenhaft der Fall sein kann. Ich glaube, das ist nur gut so, denn auf diese Weise haben wir auch einen Moment, wenn man so will, der Nachhaltigkeit innerhalb der kapitalistischen Entwicklung. Dass Altes durch Neues ersetzt wird, wie gesagt, kann schmerzhaft sein. Man muss an die armen Menschen denken, die Olympia-Schreibmaschinen zusammengebaut haben, die in den 1980 Jahren mehr oder weniger über Nacht arbeitslos gewesen sind und ihr Werk konnte schließen. Aber die neu entstandenen Möglichkeiten, die die elektronische Datenverarbeitung der PC bietet, sind einfach sehr stark. Und wir kennen das für viele andere Produkte. Diesen Prozess sollte man auf keinen Fall versuchen abzustoppen. was Politik machen kann und was ich sehr unterstützen würde, wäre, dass die Risiken, die der Einzelne eingehen muss und die er nicht bewältigen kann, dass da geholfen wird. Nochmal das Beispiel eben von Olympia in Wilhelmshaven waren die, glaube ich, das zu nehmen, wenn dort ein Arbeiter, eine Arbeiterin lange gearbeitet hat und dann plötzlich arbeitslos wird und keine Möglichkeit hat, sich selber anderweitig zu orientieren, dann muss dort geholfen werden. Aber das Werk selber sollte man dann vielleicht nicht retten.
Heißt das, die Banken, die ja im Moment sozusagen als einerseits Verursacher, andererseits als Betroffene, Hauptbetroffene der Krise gelten, müssten sich eigentlich jetzt radikal reorganisieren? Es müsste ein neues Bankensystem geben. Man dürfte nicht um jeden Preis versuchen, was im Moment getan wird durch Staatsanleihen und so weiter, dieses Bankensystem um jeden Preis zu schützen.
Ja, in der jetzigen Form. Was sehr interessant wäre, und da kann die Wirtschaftsgeschichte dann ja helfen. Prognosen kann ich schlecht abgeben. Aber die Frage wäre ja, die man sich doch einmal stellen kann, was wäre eigentlich passiert, wenn man diese systemischen Risiken nicht so definiert hätte und man hätte diese Krise ihre Arbeit machen lassen. Das heißt, es wären noch einige mehr Banken zusammengebrochen, die Hypo Real Estate wäre verschwunden, vielleicht wäre auch die Commerzbank verschwunden, das kann man nicht so sagen, das müsste man dann schauen. Das ist alles natürlich jetzt Prognose oder kontrafaktisch gedacht, das nicht vielleicht so belastbar ist. Aber schauen wir ins 19. Jahrhundert. Als 1873 in den USA, in New York, eine schwere Wirtschafts- und Finanzkrise ausbrach, da gab es überhaupt kein Federal Reserve System. Es gab gar keine Zentralbank. Denen ist überhaupt nicht geholfen worden. Da kann man sehen, was passiert. Dort sind innerhalb kürzester Zeit Hunderte von Handels- und Finanzhäusern zusammengebrochen. Und was hat man getan? Man hat sich selbst geholfen. Die Banken und Handelshäuser haben sich untereinander verabredet und haben gesagt, wir stellen jetzt erstmal die Zahlungen ein, beziehungsweise gehen zu einem Verrechnungssystem über und schauen, ob wir auf diese Weise über die Zeit kommen. Und in der Tat, nach einigen Monaten hat sich die Lage stabilisiert. Es sind natürlich zahlreiche Banken und Handelshäuser verschwunden, aber die anderen haben dann auf einer vergleichsweise guten Grundlage wieder weitermachen können. Das ist kein Rezept für morgen, das habe ich ja eben schon gesagt, aber es macht doch vielleicht eine gewisse Distanz. Und insofern wäre es ja doch spannend gewesen zu sehen, wie sich eine Entwicklung dargestellt hätte, wenn man diese gigantischen Milliardenbeträge, die man in das System gepumpt hätte, nicht ausgegeben hätte.
Im Moment wird ja auch immer gerne dieser Vergleich mit der Weltwirtschaftskrise 1929 bemüht. Lässt sich denn überhaupt die aktuelle Krise mit der Weltwirtschaftskrise vergleichen?
Nein, das sind, glaube ich, häufig Vergleiche, die gezogen werden, weil man auf diese Weise eine bestimmte Form des Handelns legitimieren möchte. Die Weltwirtschaftskrise war in der Tat sehr, sehr tief. Im deutschen Fall 6 Millionen Arbeitslose. Direkt oder indirekt war mehr oder weniger jeder zweite Mensch in Deutschland von Arbeitslosigkeit betroffen. In den USA waren die Verhältnisse nicht viel besser. Das waren die beiden Epizentren dieser Krise. In Deutschland hat die Weltwirtschaftskrise maßgeblich dazu beigetragen, das politische System der Weimarer Republik zu zerstören und den Aufstieg des Nationalsozialismus zu ermöglichen. Alles Punkte, die uns unmittelbar geradezu reflexhaft sagen lassen, das müssen wir verhindern. Und insofern ist ein Vergleich mit der Weltwirtschaftskrise ein Vergleich, der, sagen wir mal, vom schwersten Kaliber daherkommt.
So eine Drohkulisse auch.
Ja, sicherlich, klar. Das darf auf keinen Fall passieren. Da sind wir ja selbstverständlich sofort alle bei einer Auffassung. Die Frage ist das ein guter Ratgeber für uns? Auch da wieder lohnt ein nüchterner Blick. Die Verhältnisse in den 20er Jahren und in den frühen 1930er Jahren waren sehr viel anders als heute. Die materielle Situation der Menschen in Deutschland, in den USA, aber vor allen Dingen in Deutschland war sehr viel schlechter. Der Krieg war verloren, die Inflation hatte das Bürgertum mehr oder weniger enteignet. Die Menschen gingen ohne Reserven in eine Krise bis dahin ungeahnten Ausmaßes. Das hatte richtig existenzielle Auswirkungen. Ein dann emigrierter Wirtschaftshistoriker Hans Rosenberg sprach von einer Krisenneurose, die ihn und seine Zeitgenossen 1932 überfallen habe. Da sind wir zum Glück weit davon entfernt. Bei uns kann das Kurzarbeitergeld die Arbeitslosigkeit zurzeit in einer Weise abfedern, dass wir das nicht mal so richtig mitbekommen. Das kann man nicht so wirklich vergleichen. Und auch wenn man sich die wirtschaftlichen Daten anschaut, ist im Moment die Weltwirtschaft in einer sehr viel robusteren, besseren Verfassung, als das 1931/32 der Fall gewesen ist.
Herr Pumpert, Sie haben so schön gesagt, die meisten Krisen begannen damit, dass in Amerika irgendeiner nicht zahlen konnte. Es würde ja in diesem Fall auch noch zutreffen mit der Lehman-Pleite.
Ja, das ist ganz interessant. Wenn man sich die Krisengeschichte des 19. und des 20. Jahrhunderts anschaut, dann kann man eigentlich sagen, dass wirtschaftlich gesehen wir seit dem 19. Jahrhundert nicht unbedingt weltwirtschaftliche, aber doch atlantische Strukturen haben. Und der große Markt, der die Fantasien erzeugt, das ist Amerika. Amerika, das wird von England aus finanziert und man kauft in Amerika englische Industriegüter, englische Maschinen, englische Lokomotiven. Und da hat man die große Vorstellung, das ist ein weites Land, da kann man in Land spekulieren, in Eisenbahnen spekulieren. Da wandern immer mehr Menschen ein, da ist das Potenzial einfach da. Weil aber in diesem doch vergleichsweise jungfräulichen Land das Kapital selber nicht da ist, muss man sich's halt leihen. Man leitet sich in Großbritannien. Und wenn in den USA irgendeiner, der sich dort Geld geliehen hat, in der Kreditkaskade, die dann entsteht, nicht zahlen kann, dann geht das Punkt, 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 Punkt und fällt dann zurück. Dann kann es sein, dass irgendeine Eisenbahngesellschaft, die auf Pump Eisenbahnlinien gebaut hat, kann nicht zahlen. Dann trifft das die Bank, die ihr das Geld gegeben hat. Dann trifft das die englische Bank, die amerikanische Bank bezahlt hat. Und für viele Krisen des 19. Jahrhunderts lässt sich das sehr schön zeigen. Aber auch im 20. Jahrhundert etwa die Weltwirtschaftskrise nimmt an der Wall Street ihren Ausgang oder die jetzige Krise, die wir erleben, hat ja auch ihr eigentliches Zentrum in der amerikanischen Immobilienwirtschaft gehabt. Mhm. Das stimmt schon, da ist was dran.
Ja, wir haben ja im Moment, wenn ich es recht sehe, eine merkwürdige Situation. Auf der einen Seite wird immer gesagt, Nationalstaaten verlieren durch die Globalisierung an Einfluss. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, wir sind wieder auf dem Weg, auf dem besten Weg zu einem Obrigkeitsstaat, weil er sozusagen die Menschen mit dem Versprechen beglückt, nur er könne vor den entfesselten Märkten noch helfen. Sehen Sie das ähnlich?
Die Tendenz ist in der Tat da, glaube ich, dass wir wieder so etwas wie Expertenregierungen bekommen. Also der alte Obrigkeitsstaat, der kommt nicht mehr in dem Sinne so wieder. Es werden die Geheimräte, die für das Kaiserreich ja so typisch waren, die werden wohl nicht zurückkommen. Die Experten sind wieder da. In Italien haben wir das ja schon, eine Expertenregierung. Auch in Griechenland gab es das kurzzeitig zwischendrin und man hofft das. Und auch heute hat man das Gefühl, dass ein großer Teil von Verantwortung zurzeit ein bisschen auf die EZB geschoben wird, die ja in dem Sinne nicht demokratisch kontrolliert ist, sondern da sitzen ja die Fachleute, die kennen das. Und die haben auch die Bazooka im Schrank. Die können dann im Zweifelsfall auch handeln. Und man erfährt in einem zunehmenden Maße das demokratische System als handlungsunfähig. Und das ist etwas, das man nicht so ohne weiteres einfach vernachlässigen kann, sondern das muss man schon sehr ernst nehmen. Wenn es so ist, dass, wie es in Italien offensichtlich war, die Berlusconi-Regierung, die ja immerhin eine demokratisch zustande gekommene war, es nicht mehr kann, wenn sich in breiten Teilen der Bevölkerung der Eindruck festsitzt, parlamentarisch gewählte Regierungen werden mit der Komplexität ihrer Aufgaben nicht mehr fertig, dann wird das in der Tat wird aus dieser ökonomischen Krise, aus der Krise der Staatsverschuldung eine Krise des politischen Systems.
Der Demokratie letztlich.
Der Demokratie letztlich, in der Tat, ja.
Lassen Sie uns abschließend vielleicht noch einmal auf die sogenannte Euro-Krise zu sprechen kommen. Sie halten ja schon diesen Begriff Euro-Krise für verfehlt. Warum?
Ja, weil der Euro, also zurzeit ist er ein bisschen schwächer oder ein bisschen stärker, aber das ist bei Währungen nun mal so. Wenn die international gehandelt werden, dann sind sie mal stark, dann sind sie mal schwach. Der Euro bisher hat eigentlich als Währung ganz gut funktioniert. Ist für die Bundesrepublik vielleicht ein bisschen unterbewertet im Moment. Aber insgesamt ist ja ganz in Ordnung. Das Problem mit dem Euro liegt auch nicht so sehr darin, dass eine Gemeinschaftswährung nichts Erstrebenswertes oder nichts Sinnvolles wäre. Das hat es früher auch gegeben. Mhm. Sowas kann man machen. Das Problem ist, dass eine Währung, wenn man sie denn hat, die Teilnehmer an dieser Währung in eine strikte Zusammenarbeit hineinzwingt. Und die Frage ist, ob man das mit so vielen unterschiedlichen Teilnehmern sinnvollerweise machen sollte. Denn die haben ja alle unterschiedliche wirtschaftliche Stärken und Schwächen. Und diese Drift in Europa nimmt zurzeit leider zu. Sie werden aber durch den Euro zusammengehalten in einem gemeinsamen System und haben weniger Reaktionsmöglichkeiten, die sie ansonsten hätten. Dann könnte man die eigene Währung abwerten. Man könnte schauen, dass man auf diese Weise Wettbewerbsvorteile und Ähnliches bekommt. Das wird zurzeit nicht gemacht. Man hält an dem Eurosystem für meine Begriffe aus politischen Gründen kann ich mir das nachvollziehen fest. Aber ökonomisch, glaube ich, ist das im Moment eine ziemliche Rosskur, die damit verbunden wird. Und zwar für beide Seiten. Die Griechen, die Italiener, die Spanier müssen in diesem Rahmen mit einer gemeinsamen Währung, die auch die Bundesrepublik hat, wettbewerbsfähig werden. Mit der sehr wettbewerbsfähigen Wirtschaft der Bundesrepublik, ohne dass sie Währungsvorteile in Anspruch nehmen können. Das ist nicht einfach. Und auf der anderen Seite haben wir hier eine künstliche Aufblähung vielleicht auch von bestimmten Exportbereichen, die ja für die nicht exportierende Wirtschaft und für uns alltägliche Bürger auch nicht unbedingt nur gut ist. Ein niedriger Euro treibt bei uns die Benzinpreise eine wiederhergestellte Nordwährung oder wie auch immer, hieß ja auch zunächst Aufwertung und dadurch würde ja unser Einkommen zunächst mal an Wert gewinnen, jedenfalls gegenüber dem Ausland. Es würde weniger exportiert und vielleicht würde mehr importiert. Also ich finde, man sollte in diesem Bereich weniger mit apokalyptischen Szenarien und mit all diesen Dingen verhandeln, sondern sich nüchtern fragen, ist eigentlich eine solche Währung, ein solches Währungssystem für Europa gut oder ist es nicht gut für Europa? Bringt es uns was, bringt es uns das nicht? Und diese Alternativlosigkeit und diese Irreversibilität, die da derzeit beschworen wird, das ist mir alles viel zu abgehoben. Man müsste das viel nüchterner sehen, glaube ich.
Nun wird ja sogar die Zukunft Europas mit dem Schicksal des Euro verknüpft und man sagt ja, also Europa geht zugrunde, wenn die Währungsunion zugrunde geht.
Ich frage mich da, wem damit Angst gemacht werden soll. Also es gibt keinerlei Grund, aus meiner Sicht jedenfalls und aus der Sicht meiner Generation, der Menschen, die ich kenne, dass man in irgendeiner Art und Weise zu Italien, Frankreich oder zu anderen Ländern in Europa nicht die gleich guten Verhältnisse haben sollte, wie wir sie 1985 gehabt haben, als es Franc und D-Mark gab. Der Euro kann uns allen nützen, wenn er denn eine Währung ist, die wirklich wirtschaftliche Vorteile bringt und die den einzelnen Ländern die Luft zum Atmen lässt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das doch unter Umständen sogar eher nachteilig.
Herr Plumper, das war ein eher skeptisches Schlusswort, das aber trotzdem noch ein bisschen Raum für Hoffnung lässt. Haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses informative Gespräch. Ja. Wir haben jetzt noch Zeit für eine letzte Musik. Und was hören wir zum Schluss?
Das hören wir zum Schluss. Es ist noch einmal ein Durstück von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und zwar ist es ein ebenfalls wieder unbetiteltes Stück in D-Dur aus dem Opus 102, das zweite Lied.
Damit geht unser heutiger Doppelkopf mit dem Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Kemper.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.